Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, und Hanna Lühmann ist heute unser Gast. Wir wollen sprechen über ihren aktuellen Roman Heimat, so der Titel. Und sie stellt den Roman am 6. März auch in Bremen vor. Laufen wir uns also heute schon mal warm. Hanna Lühmann, im Roman geht es, ich würde sagen, zumindest vordergründig um Mütter oder um das Frauenbild in rechtskonservativen Milieus, um Tradwives und den Rücksturz in alte Geschlechterrollen, die wir längst überwunden glaubten. War das die Triebfeder für Ihren Roman?
Das war ein bisschen persönlicher und einfacher, dieser sogenannte Tradwife-Content, ne? Also diese Instagram-Profile von Frauen, die halt wirklich den ganzen Tag backen, putzen, kochen und dabei nebenbei halt alles so dekonstruieren, von dem wir glaubten, dass es mittlerweile in feministischer Hinsicht sozusagen selbstverständlich wäre. Also diese Profile haben mich irgendwie relativ kalt erwischt, als die so 2023 in den deutschsprachigen Raum rübergeschwappt sind. Das Tradwife-Phänomen ist ja ursprünglich ein amerikanisches Phänomen. Und ich hatte auf einmal ein paar von denen in meinem Feed und hatte so eine seltsame, total gruselige Faszination dafür, die ich mir bis heute auch nicht ganz erklären kann. Also ich kann nicht aufhören, mir das anzugucken, und zwar sowohl von der Ästhetik her, als auch von dem her, was die dann da so an kulturkämpferischem und antifeministischem so erzählen. Es wirkt einfach eine ganz, also es hat eine ganz seltsame Faszination auf mich, und das war auch der Grund, dass ich dann irgendwie sofort das Gefühl hatte, ich will was schreiben. So, das hatte ich so noch nie.
Ja, ich hab gelesen, dass Sie in einem Interview auch mal gesagt haben, Sie haben 2 Jahre haben Sie sich diese Social Media Accounts angetan. Also Sie haben schon gesagt, das ist ein bisschen gruselig, nicht dringend vergnüglich, aber ja, was für Erkenntnisse haben Sie zunächst mal daraus gezogen? Was Sie da, man konsumiert das ja erstmal so auf der Erscheinungsebene.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch das große Problem, dass man es sich halt relativ unreflektiert reinzieht. Und das ist ja letztlich auch mit allen Social-Media-Inhalten so. Das ist ja das große Problem von TikTok und Instagram, dass sie einfach die rationale Ebene unterlaufen, weil es visuell funktioniert, weil es archaisch funktioniert. Und auch wenn man glaubt, man ist jemand, der alles reflektiert und hinterfragt, dann entfalten diese Bilder, denke ich, eine Wirksamkeit, der man sich nicht entziehen kann. Vor allem, wenn man sich das eben in Dinge reinzieht, wie ich das getan habe. Der Algorithmus lässt einen ja auch nicht mehr los. Also ich habe, wie gesagt, vor so fast jetzt schon 3 Jahren angefangen mit diesen deutschsprachigen Tradwife-Influencerinnen, und die Bubble, in der ich da jetzt so drin hänge, radikalisiert sich wirklich immer mehr. Also mittlerweile bin ich so ein bisschen beim Thema Christfluencer angekommen. Da gibt's auch so große Schnittmengen. Also das sind dann eher so Influencerinnen, die ja halt irgendwie die Bibel oft auf extreme Art und Weise auslegen, aber halt alles immer so ein bisschen in diesem Kosmos von Sauerteig und Selfmade und so. Meine Erkenntnis ist so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen würde ich sagen, dass ich jetzt wirklich am Ende dieser 3 Jahre, die ich mir das schon antue, langsam wirklich zu so einem Punkt gekommen bin, wo ich dazu neige, die Tradwives als so die weiche Seite eines fast schon faschistischen Rollbacks zu sehen. Also ich muss sagen, da war ich am Anfang ambivalenter. Ich habe mir das am Anfang auch mit mehr Vergnügen reingezogen, weil ich finde, dass sie in manchen Punkten, dazu komme ich vielleicht gleich nochmal, auch, also nicht recht haben, aber durchaus valide Punkte machen in Bezug auf Kindererziehung, in Bezug auf Familienleben und so weiter. Und mir ist jetzt erst so in den letzten Monaten klar geworden, wie ideologisch und auch wie orchestriert meines Wissens dieses ganze Ding ist.
Ja, ich finde das total wichtig, dass Sie das auch ansprechen, ja, dass die Übergänge durchaus fließend sind, dass es auch Punkte gibt, die einfach angesprochen werden sollten, vielleicht auch in der breiten Gesellschaft, dass es aber zunehmend auch eine politische Bewegung wird, wenn wir uns vorstellen, ich glaube, die bekannteste Vertreterin dieses Genres hat mittlerweile 10 Millionen Follower.
Das ist unglaublich.
Das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Es ist auch ein Geschäftsmodell, by the way.
Absolut.
Und es ist ein Phänomen, das man durchaus ernst nehmen muss, mit dem man sich auseinandersetzen muss und wo man nachher nicht überrascht sein darf, dass sich plötzlich tatsächlich der gesellschaftliche Dialog auch in eine bestimmte Richtung verändert.
Ja,
nicht?
Ganz genau. Und es ist auch eben etwas, was wirklich halt von der amerikanischen Rechten und von evangelikalen Kräften, von mormonischen Kräften, von fundamentalistischen christlichen Strömungen aller Art genutzt wird, weil es da natürlich aus einem Milieu kommt, dass das sowieso die ganze Zeit schon praktiziert. So ist das ja auch bei Ballerina Farm. Genau, so heißt ja der Account dieser Königin der Treadwives, wie sie auch genannt wird. Und die kommt ja aus einer mormonischen Familie, ebenso wie ihr sehr reicher Ehemann, der auch aus einer mormonischen Familie kommt. Und es ist natürlich ein großes Stück weit auch eine Inszenierung, dieses sehr ursprüngliche Farmleben, was die beiden da so online zeigen. Da steht natürlich viel Geld und auch viel Personal dahinter. Aber ich glaube, es ist also auf jeden Fall so zu sehen, dass das Ganze eine ziemlich politische Komponente hat und da halt eine große Rolle spielt in diesem Kulturkampf, in diesem Vibe-Shift, ohne dass man jetzt schon so ganz genau sagen kann, wo es eigentlich hinführt. Ne? Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass die Leute dann wirklich alle reihenweise Hausfrauen werden, aber es ist einfach ein Element so der Verunsicherung und so des Kampfes um die Köpfe und es ist auf eine merkwürdige Art und Weise faszinierend und es ist nicht harmlos.
Es ist faszinierend, es ist nicht harmlos und da kommt die Literatur ins Spiel. Also ich fand das ganz besonders wichtig, wie Sie das Thema bearbeitet haben. Und man muss auch sagen, so wie Sie das gemacht haben, zeigt es wirklich die Stärken von Literatur. Nämlich differenziert an ein Thema heranzugehen, Leute auch mitzunehmen. Also die Figuren, die Sie aufgestellt haben für den Roman, die haben ja Risse. Es funktioniert nicht alles so bruchlos. Ja. Nehmen wir nur mal die beiden Hauptfiguren. Jana und Caroline, die leben beide in einer sogenannten neuen Heimat. Ja, das ist so ein Vorstadt-Idyll, ein bisschen wie Smart City, also wo die Familien so unter sich sind, aber man tauscht sich natürlich auch aus. Jana kommt eigentlich aus einer Großstadt und erlebt das eher schwierig bis traumatisch, während Caroline mit ihren 5 Kindern da voll in ihrer Rolle aufgeht. Also da, finde ich, haben wir ja schon mal 2 Positionen, 2 Charaktere, wo man schon merkt, es ist nicht so einfach. Mhm. Ja, die Jana versucht sich da irgendwie einzufügen und irgendwie ein bisschen mitzumachen. Das klappt aber alles hinten und vorne nicht. Können Sie noch mal genau sagen, wie Sie sich diese beiden Figuren vorgestellt haben oder warum Sie sich die Figuren so ausgesucht haben, wie Sie sich jetzt in den Roman gesetzt haben?
Danke, ja, das ist eine interessante Frage. Also ich wollte Jana von Anfang an auf eine Art und Weise sehr passiv anlegen, weil ich glaube, dass das ist, was sich so ein bisschen durch das Buch zieht. Ich habe auch mit meiner Lektorin viel überlegt, was muss eigentlich bei jemandem los sein sozusagen, damit halt diese extreme Mutterfigur, die Caroline darstellt, so diese vermeintlich irgendwie perfekte Frau, die alles hinkriegt, also damit die so eine Faszination bei einem auslöst. Und was ist das eigentlich psychologisch gesehen auch für eine Geschichte? Weil ich eigentlich zuerst vorhatte, wirklich so eine Radikalisierungsgeschichte zu erzählen. Also ich die Radikalisierung einer Mutter zu Hause erzählen, weil ich das schon interessant finde, wie stark vereinsamt und eingetunnelt man als Mutter sein kann, wenn man kleine Kinder hat. Und ich glaube, dass man da sehr vulnerabel eigentlich ist in dieser Zeit und dass das etwas ist, wenn man über Radikalisierung spricht, was gar nicht so oft gesehen wird. Und dieses Setting hat mich interessiert. Beim Schreiben habe ich dann immer mehr gemerkt, dass es eigentlich keine Geschichte über Radikalisierung ist, sondern dass es einerseits eher so um Opportunismus vielleicht auf eine Art und Weise geht. Also Jana ist hier jemand, dem es nicht gelingt, Sachen zur Sprache zu bringen. Also es verstummt ja alles irgendwie immer die ganze Zeit gleich wieder. Es zieht sich so ein bisschen durch ihre Beziehung, es zieht sich durch dieses Frauennetzwerk, in dem sie dann auch unterwegs ist, in dem sie Freundinnen findet in dieser neuen Heimat und eben auch zu ihrer Beziehung zu Caroline. Und Caroline ist auf eine Art und Weise die vielleicht positivere Figur, weil sie eben handlungskräftig erscheint, weil sie sich sicher ist. Also sie scheint sich ganz sicher zu sein mit allem, was sie so vertritt. Und ja, sie hat aber eben auch natürlich große Brüche in ihrem Privatleben, die dann ja auch hoffentlich zu einem Spannungselement im Laufe des Buches führen. So. Und ja.
Genau, das ist auch ein interessanter Prozess, also wie Sie überhaupt über die Figuren nachgedacht haben. Gut, dann setzt man als Schriftstellerin die Figuren in ein Setting, in eine Landschaft und lässt sie losmarschieren. Mhm, genau. Und in der Regel ist es so, sagen ja fast alle Autorinnen und Autoren, dass die im Laufe der Zeit so ein Eigenleben entwickeln. Mhm. Und das ist ja der spannende Prozess eigentlich, wenn die anfangen sozusagen sich selber durch den Roman zu bewegen. Haben Sie das auch
ja,
so erlebt?
Ja, das habe ich auch so erlebt. Relativ spät, weil wirklich der Prozess des Schreibens bei mir sehr, sehr qualvoll war. Ich habe den Abend zwischen irgendwie 10 und 1 Uhr nachts immer geschrieben so. Und habe da lange, lange rumgestruggelt und auch ein bisschen auf diesen Moment gewartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat ihn dann...
Wo die Figuren selbstständig werden.
Ja, wo die Figuren selbstständig werden, auf jeden Fall. Und es war dann auch nicht nur so ein Selbstständigwerden der Figuren, sondern auch der Handlung, die dann immer mehr ins Unheimliche abgedriftet ist. Also ich bin mir jetzt mittlerweile gerade auch gar nicht mehr so sicher, ob das eigentlich so eine realistische Geschichte ist oder ob das nicht eher vielleicht auf eine Art und Weise so eine kleine Gruselgeschichte ist oder irgendwie so eine absurde Geschichte oder sowas. Also ich hatte die ganze Zeit immer überlegt, was ist das, was ich da eigentlich schreibe? Welches Genre ist das, was ich da eigentlich schreibe? Ist das jetzt ein Thriller? Ist das jetzt eine psychologische Geschichte? So, und in letzter Zeit habe ich oft so Assoziationen zu so eher so Schauermärchen oder sowas gehört und mag das eigentlich ganz gerne. Damit kann ich irgendwie was anfangen, ja.
Ja, da ist was Schauerliches dran, auch was Gruseliges dran, aber auch was sehr Reales, würde ich sagen. Etwas, was man, ja, ich glaube speziell auf den, in den Vorstädten, wo Familienleben nochmal ganz anders und konzentrierter stattfindet und nicht so offen und fluide wie vielleicht in der Großstadt, wo man auch nochmal andere Beziehungen hat, wo dann Mütter so auf sich selbst zurückgeworfen sind, da ist das ja wirklich sehr schwierig. Auch in der Großstadt merkt man zum Beispiel auf dem Spielplatz, dass Mütter sehr oft in Konkurrenz zueinander treten. Mhm.
Ja, da habe ich das Gefühl, dass das eigentlich in meiner Generation langsam so ein bisschen weniger geworden ist. Also ich habe manchmal eher das Gefühl, dass es fast eher en vogue ist, negativ über Mutterschaft zu sprechen. Also das war auch ein Thema, so ein bisschen, was mich beschäftigt hat, dass ich glaube, dass die Tradwives irgendwie vom Diskurs her jetzt gerade eine Bewegung ablösen, die vielleicht so in den letzten 10 Jahren oder so dominant war. Also so ein bisschen so die Working Mom oder auch so diesen ganzen Diskurs um Mom Guilt, also um die ständige Schuld, die man als Mutter tatsächlich, also kann ich auf jeden Fall unterschreiben, empfindet mit kleinen Kindern, dieses Gefühl, nicht allem gerecht zu werden, dass es vielleicht nicht okay ist, sie so lange in die Kita zu geben und so. Und irgendwie habe ich eigentlich das Gefühl, jetzt zumindest in meinem persönlichen großstädtischen Bekanntenkreis, dass es leichter geworden ist, über solche Sachen zu reden und dass es auch leichter geworden ist, so Sachen zuzugeben, wie dass man bestimmte Dinge nicht hinbekommt. Also meine Mutter zum Beispiel hat mir das immer noch so sehr stark geschildert, dass es wirklich nur Konkurrenz unter den Müttern gab und dass es immer so Sprüche reingedrückt wurden, wenn das Kind irgendwie geschrien hat oder das Kind krank war, dass dann immer so gesagt wurde, ja, ein gesundes Kind schreit nicht so viel oder so. Also da habe ich eigentlich das Gefühl, da ist was besser geworden. Ich glaube, was trotzdem sehr stark ist in so den Elternkreisen, die ich kenne, ist dieses Gefühl der Vereinzelung. Ne? Also das hat quasi durch auch dieses Leben, das wir alle führen müssen, also dieses Arbeitsleben, dieses digitale Leben, in dem man den Sachen einfach überhaupt nicht mehr hinterherkommt, dass einfach viel zu wenig Zeit da ist, um Zeit mit den Kindern zu verbringen, dass viel zu wenig Zeit da ist, um also den Kindern vielleicht auch ein Leben zu ermöglichen, das irgendwie so ein bisschen näher an dem dran ist, was natürlich ist, wobei natürlich auch immer so ein schwieriger Begriff ist, aber ich habe immer so das Gefühl, es ist so schwer, einfach schon die Zeit zu finden für ein Playdate, so, also für eine Verabredung von 2 Kindern. Ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig schwer geworden, einfach sowas wie einen natürlichen, also oder einen irgendwie automatischen Tagesablauf zu haben, bei dem vielleicht die Familie dann abends zusammensitzt und isst. Und das sind ja all diese Dinge, die erwiesenermaßen schon wichtig sind für das psychische Wohlergehen von Kindern. Und da haben Tradwives halt auf ihre fiese Art und Weise mit ihren meines Erachtens falschen Antworten dann natürlich so eine ganz gute Andockfläche, weil das moderne Leben schon auf eine Art und Weise defizitär und auf jeden Fall nicht optimal für Kinder ist.
Das stimmt schon, aber auf der anderen Seite muss man sich das auch leisten können.
Ja, auf jeden Fall.
Also die Frauen, über die wir hier jetzt reden, die im Roman vorkommen, auch die Caroline, die sind ja mit ausreichend Einkommen gesegnet, also auch weil der Mann gut verdient, die können sich das leisten.
Ja.
Ich würde sagen, 80%, 90% aller Familien brauchen 2 Gehälter und dann stehen halt die Mütter immer mit einem Fuß auf der Seife, weil sie es einfach nicht hinkriegen.
Ja, ganz genau, 1000%. Ich will auch nicht sagen, dass die Antwort darauf wäre, dass die Frauen sowieso zu Hause bleiben. Also ich glaube, es wäre eine gesellschaftliche Aufgabe und eine politische Aufgabe, Modelle zu entwickeln, Möglichkeiten zu entwickeln, Anreize zu entwickeln, dass Familienpolitik ganz anders aufgezogen wird. Also ich verstehe zum Beispiel in Deutschland auch immer nicht so diese ideologische Versteifung, so dass man so das Gefühl hat, man muss sich eigentlich entscheiden, ob jetzt in Krippenaufbau investiert wird oder ob sozusagen Wahlfreiheit wirklich ermöglicht wird, dass halt eine Person mit dem Kind vielleicht die ersten 3 Jahre zu Hause bleiben kann. So, also in meiner Vision von Familienpolitik gäbe es so eine Gießkanne, die alle diese Möglichkeiten zur Seite stellt und die zum Beispiel sowas zahlt wie ein Großelterngeld oder ein Tantengeld, falls es halt vielleicht eine andere Person in dem engeren Bezugssystem des Kindes ist, die gerne zu Hause bleiben möchte. Also ich glaube, da müsste man viel kreativer denken und Familien viel mehr helfen. Und Tradwives bieten halt immer, und das ist der große Fehler oder der große Unfug auch an der ganzen Sache, eine individuelle Antwort auf Probleme, die halt rein strukturell oder politisch oder gesellschaftlich sind. So, also es ist ja eine Fantasie, das alles irgendwie alleine lösen zu können durch eine Änderung des Lebensstils. Eben, wie Sie sagen, weil es sich auch niemand leisten kann, zählen einem diese Instagram-Accounts dann aber auch immer, doch, das geht und man muss einfach nur so ein bisschen verzichten. Und ich habe mir heute zum Beispiel auch keinen Cappuccino gekauft und wir nähen alles immer dann neu und stopfen und so.
Ja, ja.
Es hat auch so eine antikapitalistische Komponente, die total interessant ist, die aber natürlich trotzdem zynisch ist, eben weil es einfach
es ist auf
wenige Leute zutrifft.
Es ist zynisch und es blendet halt sozusagen die gesellschaftlichen Ursachen für diese Situationen, für die Zwangslagen, in der sich alle Frauen ja letztlich befinden.
Ja, und auch
befinden.
Ja in der ganzen vollkommen westlichen aus. Welt, das muss man ja auch sagen. Also es ist ja auch ein Diskurs, der sich in fast jedem Land führen lässt. Ich glaube, in Deutschland nochmal auf eine besondere Art und Weise, weil wir halt irgendwie auch so diesen Mutterkomplex nochmal anders haben als andere Länder vielleicht. Aber es funktioniert in Amerika, es funktioniert teilweise auch in Österreich, habe ich gehört, es funktioniert in Deutschland, es funktioniert, glaube ich, europaweit, weil es überall die ähnlichen Problemlagen sind tatsächlich.
Ja, aber es ist im Grunde eine Reaktion mit einem Flashback, nicht mit dem Anspruch sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen und andere Strukturen zu schaffen, um ein wirklich normales und gesundes Familienleben zu ermöglichen. Ich fand es jetzt ganz spannend, weil Sie für den Moment mal, für den letzten Minuten aus der Rolle der Schriftstellerin rausgestiegen sind. Und Sie sind ja auch Journalistin und befassen sich auf einer ganz sachlichen Ebene mit den Themen. Mhm. Im Roman kommt das jetzt ja so nicht vor. Das finde ich so spannend. Mhm. Im Roman muss der Leser, die Leserin sozusagen selbst diesen Schritt vollziehen. Mhm. Also dadurch, wie die Figuren sprechen, sie bewerten ja nichts. Und das ist das Schöne an Literatur. Das ist doch auch das, was Literatur kann und was Literatur wertvoll macht.
Ja, danke, oder? Genau. Also es war mir auch ganz wichtig, weil ich wollte ja die Geschichte von so einer Verführung erzählen, so, oder von einer Veränderung, die jemandem widerfährt. Und genau, also dafür wäre es dann ja auch gar nicht möglich gewesen zu werten, oder es wäre jetzt genau nicht so mein Interesse beim Schreiben gewesen zu werten. Und es war mir irgendwie auch klar, dass wenn ich ein Buch über die neue Rechte schreibe, sozusagen, es ja nicht wertend sein kann, weil das irgendwie langweilig ist, also doppelt langweilig, so schriftstellerisch und aber dann auch von dem, wie man darüber reden kann. Und so dieses, dass es sich bei mir immer so mit dem Schreiben und dem journalistischen Schreiben vermischt, das ist irgendwie was ich auch teilweise gar nicht so... Also ich empfinde es manchmal auch so ein bisschen als verunsichernd, weil ich, ja, also ich bin jetzt so mit Heimat, das lesen ja gerade schon viele Leute und es freut mich wahnsinnig so, aber es ist für mich halt, also der erste Roman, der jetzt so richtig funktioniert und ich habe immer Angst, dass das alles so ein bisschen zu Thesen getrieben bei mir ist und es freut mich dann so zu hören, dass es im Buch natürlich eigentlich eher nicht so ist, weil das Buch eben
nicht wert ist.
Also ich wollte halt so eine kleine böse Geschichte erzählen, die auch keine Antworten liefert.
Das hat mich sehr eingenommen für den Roman, hart zu schreiben, weil es geht darum, wie die Figuren sprechen. Mhm. Es geht um präzise Beobachtungen und jeder von uns kennt ja diese kleinen Dialoge. Da muss man eigentlich gar nichts mehr kommentieren. Da ergibt sich wie von selbst ein Bild. Also die Dialoge, was weiß ich, vor dem Kindergartentor oder auf einem Elternabend in der Schule oder sonst wo sich Mütter dann irgendwie gegenseitig auch noch, alle wollen sich übertrumpfen, wollen es irgendwie gut machen und es ist nie genug, es ist für keinen genug.
Ja.
Es ist ja auch für die Caroline nicht genug.
Nee, genau. Und wenn man sich das auch wirklich vorstellt, was diese Reduktion des Lebens auf diese Tätigkeiten bedeuten würde, die Caroline da aus übt. Also was für eine irrsinnige Arbeit es eben ist, einen Haushalt, jetzt in Ihrem Fall mit 5 Kindern, am Laufen zu halten. Also da kann es ja fast schon nicht anders sein, als dass da eben so dieses Unheimliche irgendwie auch so zugrunde liegt oder dieses irgendwie ja auch Kaputte, was in ihrer Welt ja auch da ist, wenn man sich ja wirklich zugrunde richtet, wenn man das auf diese Art und Weise zu machen versucht und da halt so eine Antwort oder so eine Ganzheit irgendwie zu finden versucht.
Ja, und Sie lassen das ja ein bisschen offen, was eigentlich machen ist, das ne? nicht mhm. sehr, was eigentlich ist. Sie machen das nicht sehr direkt. Und sprechen wir mal über Clemens. Das ist der Mann von Caroline. Und der steht jetzt für die ganz alte Heimat, also für das weiße christliche Patriarchat, das für Frauen ja im Grunde am Ende nur Verachtung übrig hat.
Ja. Genau, so ist Clemens bleibt ja auch ein Stück weit im Hintergrund so und wird gleichzeitig irgendwie zu so einer Projektionsfläche oder vielleicht auch zu so einem Sehnsuchtsort für Jana neben Caroline. Also ihr Verhältnis entwickelt sich ja sozusagen gleichermaßen zu beiden Partnern eigentlich in dieser Beziehung auf eine Art und Weise.
Genau.
Und daraus entstehen dann ja auch so zwischen den dreien bestimmte Dynamiken oder zwischen den vieren, wenn man Janas Mann Noah noch dazu nimmt. Und
das müssen wir vielleicht kurz erwähnen, der eigentlich ein Problem damit hat, dass da auch in dieser Familie noch ein Kind kommt.
Ja, genau.
Weil die Familie angewiesen ist darauf, dass Jana mitarbeitet.
Ganz genau,
und ja. Er möchte nicht die ganze Verantwortung tragen, ja. sozusagen materiell für die Familie, was man ja auch nachvollziehen kann.
Ja, ganz genau, absolut. Und es ist ja auch verrückt ein bisschen, was sie da gemacht hat am Anfang. Sie hat ja ihren Job gekündigt, so. Ohne halt mit ihrem Mann darüber zu sprechen. Genau, und das war mir halt auch wichtig, das so ein bisschen so zu erzählen, so in dieser Drastik, weil ich wollte, dass sozusagen so dieses Abdriften von ihr, was da vielleicht passiert, auch schon so ein bisschen in ihrer Situation angelegt ist. So. Also sie hat sich ja selber irgendwo auch die Brücken verbrannt, so, oder also auch, weil sie nicht unterstützt wurde auf der Arbeit, aber auch, weil sie da einfach irgendwie was gemacht hat, einfach, sie hat einfach gehandelt auf eine bestimmte Art und Weise und sich damit in so ein neues Feld reingeworfen, ne. Und,
Mir war das wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass die Figuren also auch nicht, also, das ist ja auch langweilig, einen Roman zu lesen, in dem Figuren so schwarz-weiß gezeichnet sind und sozusagen am Ende gar kein Eigenleben haben. Also, man kann den Noah auch irgendwo verstehen, man kann Jana verstehen, man kann Caroline verstehen, man kann auch die anderen Figuren am Rande verstehen, die ältere Hippie-Mutter von Jana, die ja eine ganz andere Geschichte hat, aber auch eben ihren Preis gezahlt hat für die Mutterschaft, muss man auch sagen, ja. Jeder zahlt da irgendwie seinen Preis, bis auf Clemens vielleicht, ja?
Ja, das stimmt.
Der für was ganz anderes steht. Und das ist auch der einzige Punkt, ja, dieser Clemens, das wird so im Laufe der Zeit immer deutlicher, dass der auch in der AfD engagiert ist. Ja. Und ja, genau wie auch global, sozusagen alle Tradwives, also diese Social-Media-Accounts, dann am Ende stehen, für eine eher rechtsnationalistische Bewegung,
auf
wo alle
Fall.
Weiß sind, christlich sind und Frauen sich unterordnen.
Genau, also es gibt auch so einige so schwarze Tradwives in Amerika, die auch eine große Reichweite haben, aber da steht es dann halt oft eher so eben für das evangelikale Milieu oder so. Das ist ja eben auch so das verunsichernde Moment im Umgang mit dieser neuen globalen Rechten, dass sie halt nicht mehr nur rein völkisch ist. Also sie nimmt natürlich völkische Milieus gerne mit, sozusagen, aber ja, genau, also es ist, genau, also eben, ja, am Ende diese Welt, die dahinter steht und die dann doch auch in den meisten Fällen relativ direkt dahinter steht. Also auch wenn man so ein paar an sich völlig unpolitisch daherkommende Tradwife-Accounts in Deutschland sich anguckt, dann findet man schnell Verbindungen zu irgendwelchen Reichsbürgerinnen oder irgendwelchen, einfach wirklich, wirklich, wirklich fragwürdigen Accounts, so. Und der Clemens, der, ja, also für Jana wird er halt eben zur Projektionsfläche von so einer Männlichkeit oder Handlungsfähigkeit und er hat ja auch was Geheimnisvolles vielleicht, allerdings auch was Gefährliches. Also ich glaube, das wird auch schon schnell deutlich, wenn man ihn dann da so Auto fahren sieht oder wenn man ihn einfach beobachtet, wie er in bestimmten Situationen auf Sachen reagiert. Ich glaube, es ist ein relativ unberechenbarer Mensch, der für sie aber trotzdem irgendwie zum Sinnbild für so eine Stärke wird, die ihr eigener Mann halt vermeintlich nicht hat oder vielleicht auch tatsächlich nicht hat.
Mhm. Alles in allem würde ich sagen, ist das ein gelungenes Beispiel, wo man sehen kann, was Literatur uns auch geben kann. In der Beobachtung, Analyse von Lebensverhältnissen, die halt in der Regel sehr, sehr viel komplexer sind als das, was uns die rechtsnationalen Parteien immer weismachen wollen. Also war für mich ein richtiger Anstoß, also nochmal über Literatur wirklich so nachzudenken. Wir stehen ja alle mehr oder weniger hilflos vor den aktuellen Debatten und wie schwer das geworden ist, auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja. Und zu sehen, dass es nicht nur Schwarz-Weiß gibt, sondern dass es Übergänge gibt, dass alles sehr fluide ist. Erleben Sie das eigentlich auch bei Ihren Lesungen, dass das Publikum anders vielleicht ins Gespräch kommt, auf eine andere Weise berührt ist? Oder kommen da sowieso nur Leute, die sozusagen aus ihrer eigenen Bubble stammen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also es sind oft, also ich habe das Gefühl, so die Gruppen, die am meisten darauf ansprechen, sind oft sehr junge Frauen, was ich interessant finde, weil es oft so 20-Jährige oder so sind, die aber genau mit diesen Fragestellungen befasst scheinen. So, also ich hätte da jetzt eher so das Gefühl gehabt, ja, okay, das ist halt so meine End-30er-Millennial-Mom-Bubble irgendwie. Und ich habe so das Gefühl, dass diese junge Generation, also ziemlich stark mit diesen antifeministischen Inhalten einfach konfrontiert ist auch schon und sich auch ganz anders so Fragen stellt in Bezug auf das Kinderkriegen, ob man das denn alles wirklich so wollen wird und so. Da hatte ich wirklich ein paar total interessante Gespräche mit so ganz jungen Frauen und dann gibt es so Frauen so um die 60, 70, die einfach schockiert sind von dem Phänomen und das finde ich auch immer irgendwie schön und interessant, wie viel Entrüstung sozusagen da eigentlich so in dieser etwas älteren feministischen Generation da ist über diesen Rollback. So. Also ich habe das Gefühl, da ist wirklich oft so Fassungslosigkeit und dass man sich fast gar nicht so richtig vom Stoff distanzieren kann, weil man es einfach so schlimm findet, dass es das gibt, sozusagen in der mittleren Generation.
Ja, aber interessant. Interessant, dafür ist Literatur ja da. Ja. Also wenn da Menschen aus diesen unterschiedlichen Sphären zusammenkommen, ist doch herrlich.
Ja, absolut, also. Genau. Und polarisiert sind die jetzt eigentlich nicht. Also ich empfinde es einfach insgesamt so, dass Lesungen, und da ist mein Buch vielleicht wirklich so ein kleines Experiment, weil es ja irgendwie so auf eine komische Art und Weise so ein bisschen Theorie und Literatur irgendwie so zusammenzuführen versucht. Und ich habe das Gefühl, es eignet sich halt so ganz gut als Ausgangslage für halt verschiedenste Diskussionen, weil man halt an diesem Threadfile-Phänomen einfach so viel durchdiskutieren kann. So, also es knüpft ja fast irgendwie an alle unsere Lebensbereiche an. Jeder hat da irgendwie ein Verhältnis dazu und deswegen finde ich halt so analoge Treffen einfach wahnsinnig wichtig und ich habe das Gefühl, da liegt auch eine Chance drin, dass die Lesung oder so insgesamt so das analoge Treffen nochmal neu zu denken, um halt eben aus dieser krassen Polarisierung wegzukommen, in der wir, glaube ich, alle gefangen sind in Social Media.
Ja. Ja.
Also da kann man sich ja auch nicht von distanzieren. Ich glaube, es wird so viel geredet über die Kinder und über Smartphone-Verbote und so. Und ich habe das Gefühl, wie radikalisiert wir eigentlich alle sind, dadurch, dass wir uns eigentlich auch von morgens bis abends diese Propagandabilder reinziehen. Also jetzt nicht nur Threadwife, sondern irgendwie ist das ja alles vereinfachtend Also da ist ja keine Resonanz, das ist ja einfach nicht echt. Und ich glaube, dass wir noch nicht erfasst haben, wie groß dieses Problem in unseren Köpfen eigentlich ist mittlerweile. So, dass da jeder so seinem eigenen Ding drin steckt. Und ich glaube, also Harald Welzer hat neulich irgendwann mal gesagt, auf der Buchmesse so, hatte ich eine Diskussion mit dem, Social Media ist böse. Und ich finde diesen Satz irgendwie gut. So, ich würde ihn fast weitergeben. Ich glaube, es gibt keine Differenzierung auf Social Media. Es ist nicht möglich. Also auch die Momfluencerinnen, die dann versuchen, einem das Gegenteil näher zu bringen, ne? Das ist mir auch nochmal so klar geworden. Also dann zeigen die da meinetwegen ihre unaufgeräumten Wohnungen, damit man sich irgendwie besser fühlt oder so. Aber auch das sind ästhetische Vereinfachungen, die Narrative erzeugen, mit denen wir nicht umgehen können, weil es eben nur Bilder sind. Also ich glaube, man hat trotzdem Neid und Vereinfachung und Polarisierung und man kommt da nicht raus. Ich glaube, wir stecken da in der Sackgasse.
Wir stecken in der Sackgasse und die Literatur ist dazu da, uns miteinander ins Gespräch zu bringen. Ja. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Die Gelegenheit dazu gibt es am Freitag, am 6. März und zwar ab 19 Uhr im Flux in der Weserburg. Da ist Hanna Lühmann mit ihrem Buch zu Gast, das den Titel Heimat trägt und bei Hansa Blau erschienen ist. Das war interessant. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Veranstaltung. Ja, ich werde bestimmt auch vorbeikommen.
Das freut mich sehr.
Ja, dann vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag. Bis dann.
Auch, danke.
Tschüss. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.